MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Kerzen sind viel mehr als nur Beleuchtungsmittel. Sonst würde man sie heute ja auch gar nicht mehr brauchen. Kerzen, die sorgen für Atmosphäre. Das hat auch die Kirche schon immer gewusst. Und immer noch gibt es den Brauch, am 2. Februar, also heute, dem Fest Maria Lichtmess, die Kerzen für die Gottesdienste des ganzen Jahres zu segnen. Ihre Herstellung, die war früher mühevoll und der Wachs kostbar. Daran erinnert in Pfaffenhofen das Wachsziehermuseum. Hans Hipp hat es eingerichtet und das MKR hat ihn besucht.
An einer etwa 10 Meter langen Wand hat Hans Hipp aufgebaut, was ein Wachszieher früher so für sein Handwerk gebraucht hat. Der 75-Jährige hat es noch von der Pike auf von seinem Vater gelernt.
Ja, das ist eine Zuganlage und die besteht aus zwei Trommeln, rechts und links, dann die Zugbank und in der Mitte ist die Zugwanne. Die ist gefüllt mit heißem Wachs und auf eine Trommel wird dann der Docht aufgedreht.
Hans Hipp kurbelt an einer der Trommeln, die ein paar Meter voneinander entfernt aufgebaut sind. Eine Vorrichtung drückt den Docht in das flüssige Wachs und so entsteht allmählich ein Wachsstrang. Der wird auf der zweiten Trommel aufgerollt. Wie dick der Strang und die daraus gemachten Kerzen sind, lässt sich durch das sogenannte Kaliber bestimmen. Das ist eine Metallscheibe mit unterschiedlich großen Öffnungen. Hans Hipp muss hochkonzentriert bei der Sache sein und genau auf die Temperatur in der Werkstatt achten.
Wenn der Raum zu heiß ist und man zu schnell zieht, dann pappt alles zusammen und man bringt es nicht mehr auseinander. Da muss man das aufschneiden und wieder einschmelzen. Die zweite Möglichkeit, das Gegenteil, wenn es zu kalt ist, dann bricht es in kleine Stück. Hier muss man wieder alles neu einschmelzen und von vorne wieder anfangen.
Traditionell hat das Wachs von Kerzen für die Kirche, aber auch von Tauf- und Kommunionkerzen eine weiße Farbe. Bis in die 1960er Jahre war dabei ein Bienenwachsanteil von 50% vorgeschrieben. Das ist von Natur aus aber gelb und mit Schmutzpartikeln durchsetzt. Hans Hipp hat noch selbst mitgeholfen, es in einer mühsamen Prozedur zu bleichen.
Dazu sehen Sie dort hinten diese Bleichbretter. Wollen wir schnell hingehen? Da sehen Sie, die Bleichbretter sind uralte Bretter hier im Haus mit Vertiefungen. Und diese Scheiben, die entstanden sind, wenn man das gelbe Wachs reingegossen hat, die wurden dann mindestens 3 Wochen in die Sonne gelegt.
Danach musste Hans Hipp das Wachs aus den runden Vertiefungen herausholen. Nach einer weiteren Reinigung erhielt es seine makellose weiße Farbe. Tauf-, Kommunion- und Hochzeitskerzen haben die Wachszieher auch aufwendig verziert. Hans Hipps Vater nahm dazu gerne eine Spezialzange und zwickte damit Muster in die Kerze. Eine davon hat im Museum einen Ehrenplatz.
Meine Kommunionkerze hat mein Vater 620 Mal gezwickt. Und ich habe oft gearbeitet und versucht, das zu lernen. Er wollte es mir auch lernen, aber es war einfach unvorstellbar schwer und mit sehr viel Geduld verbunden, die ich nicht gehabt habe.
In den Wochen vor der Kerzenweihe an Maria Lichtmess herrschte Hochbetrieb in der Werkstatt. Am Festtag, also am 2. Februar, hatte Hans Hipp allerdings noch keine Ruhe. Er musste sich ans Steuer setzen und seinen Vater den ganzen Tag lang mit dem Auto chauffieren.
Er wollte bei so vielen Kerzenweihen dabei sein, wie es nur möglich war. Und ich kann mich erinnern, wir sind von einer Kirche raus in die andere Kirche rein im Auto weggefahren. Und er war stolz, wenn er seine Arbeit auf dem Altar liegen gesehen hat und dass seine Arbeit gesegnet worden ist.
Die Hipps haben zu Maria Lichtmess aber nicht nur Kerzen verkauft. Im Laden waren einige Wochen zuvor auch Wachsstöcke zu haben. Dabei werden dünne Wachsstränge zu einem Block gebunden und mit Bildern, Flitter, Kunstblumen oder sogar figürlichen Darstellungen verziert. Besonders weibliche Dienstboten und junge Frauen bekamen sie zum Lichtmesstag geschenkt. Hans Hipp hat viele davon gesammelt und Prachtexemplare aus ganz Bayern ausgestellt. Eines ist in Form eines reich verzierten Gebetbuches gestaltet, das sich aufklappen lässt.
Das muss eine große Liebe gewesen sein, wenn Sie sehen, ein Gebetbuch in diesem Format zum Öffnen. Und innen drin ist die heilige Familie in Wachs modelliert, eine Meisterarbeit.
Vielleicht wurde dieses Meisterstück sogar als verkappter Heiratsantrag und Appell zur Familiengründung verschenkt. Das Verzieren von Wachsstücken hat Hans Hipp nicht mehr gelernt. Allerdings lädt er manchmal zu Vorführungen im Kerzenziehen ein und gibt das Handwerk auch an seine beiden Söhne weiter. Das hat in dem Haus, das schon lange der Familie Hipp gehört und in dem heute eine Konditorei mit Kaffee untergebracht ist, eine beeindruckende Tradition.
Also das ist, glaube ich, heute einmalig. Wir haben es urkundlich nachweisbar bis zum 17. November 1610, wobei wir auch bis 1587 zurückgehen können nach alten Aufzeichnungen, aber urkundlich können wir es lückenlos bis 17. November 1610 nachweisen, hier im Haus.
Und auch wenn Hans Hipp die kommerzielle Kerzenherstellung schon lange aufgegeben hat, in seinem Museum ist die Geschichte des Handwerks lebendig, das für das Fest Mariä Lichtmess einmal so wichtig war. Aus Pfaffenhofen an der Ilm, Alois Bierl für das MKR.
Das Wachsiermuseum von Hans Hipp, das ist fast täglich von 9 bis 18 Uhr zugänglich und es ist am Hauptplatz im Zentrum von Pfaffenhofen an der Ilm. Diese Woche nimmt uns Pfarrer Schießler mit nach Wien, wo vor einigen Tagen erst rund 3000 Gläubige die Bischofsweihe und Amtseinführung von Josef Grünwiegel gefeiert haben. Warum er sich mehr solche Bischöfe auch hier bei uns wünschen würde und was er am neuen Erzbischof von Wien so bewundert, das hören Sie jetzt in der neuen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Man stelle sich das vor, da liegen Menschenkörper am Boden vor einem Dom und der zu weihende Weihbischof muss drüber steigen, um überhaupt in den Dom hineinzukommen. Ja, es gab schon mal ganz andere Bischofsweihen in Wien als die des neuen Erzbischofs Josef Grünwiegel in dieser Woche. Es war der Bischof Kurt Krenn, der spätere Bischof von St. Pölten, der diesen Hürdenlauf, diesen menschlichen Hürdenlauf erst absolvieren musste, um in den Dom zu gelangen und darin Bischof zu werden. Sie wollten ihm den Zugang zum Dom möglichst schwierig machen, um damit sinnbildlich zu zeigen, dass die Bischofsweihe bei dieser Person nichts sinnvoll ist. Sein Führungsstil und seine Ansichten haben der Kirche, vor allem in Österreich, nicht unbedingt einen großen Verdienst erwiesen. Und man kann sagen, die Skepsis und die Vorahnung der Menschen damals, die sich da auf den Boden legten, war nicht unberechtigt. Aber wie anders war es dann doch jetzt bei dieser letzten Bischofsweihe von Josef Grünwiegel, einem Priester, der direkt aus dem Volk kommt, 25 Jahre ein engagierter Pfarrer in Niederösterreich war, Jugendseelsorger, ein studierter Kirchenmusiker und Organist ist. Er musste über keine toten Katholiken drüber steigen. Zeichenhaft versammelte er sich in seinem Bischofshaus mit 60 jungen Katholiken und ging mit ihnen gemeinsam zum Dom hinüber, zu seiner Weihe. Diese Botschaft war für jeden sichtbar und klar und verständlich. Ich habe hier einen Plan. Ich bringe euch, der Kirche, die jungen Menschen mit. Der ganze Weihgottesdienst war dann wirklich etwas sehr Besonderes, mit etlichen Symbolen und Gesten. Die Taufwasserweihe gleich zu Beginn am Eingang des Doms und die Besprengung der Gläubigen durch verschiedene Vertreter der Diözese, auch Laien. Dass eine Frau die Bestellungsurkunde des Papstes aus Rom vordrug und nicht ein höherer Geistlicher der Diözese. Der Bischofsstab, ein einfacher Holzstab, eines seiner Vorgänger, wurde aus dem Volk sozusagen wie ein Staffelstab herangereicht, bis ihn sein Vorgänger Kardinal Schönborn dann ihm am Ende letztlich übergab und er damit Platz nahm auf dem Bischofsstuhl, seinem jetzigen Stuhl. Und die Weihe war beendet. Bemerkenswert aber waren vor allem die Worte, die gesprochen wurden, ehrliche, achtsame, aufrichtige Worte. Keine Lobhudeleien und vorgezogenen Heiligsprechungen. Der neue Erzbischof sprach von der Melodie Gottes, die alle Christen gemeinsam singen sollten. Und als Bischof wolle er kräftig mitsingen. Darum sei ihm als Organist ganz wichtig, dass auch die Orgelpfeifen sein Bischofswappen schmücken. Mit den Worten des heiligen Augustinus heißt es dann so: Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Wegweisend waren aber auch die Worte seines Vorgängers Kardinal Schönborn in seiner sehr persönlichen Predigt. Nein, sagte er, du wolltest nie Karriere machen in der Kirche. Du wolltest gar Nein sagen zu dieser Berufung, bis du erkanntest, worum es eigentlich bei so einem solchen Amt überhaupt doch geht. Und er rief ihm in den Dom hinein zu: Gott braucht dich nicht perfekt, sondern verfügbar. Das war der Zenit, der Höhepunkt in dieser Feier, die eigentliche Erkenntnis für jeden, der dabei war. Es geht in der Kirche eben nicht, wie viele meinen, um Perfektion, dass alles glatt läuft, jeder alles richtig macht. Nein, es geht um Bereitschaft, Verfügbarkeit, um Offenheit. Der Herr betörte mich und ich ließ mich betören, so beschreibt es schon der Prophet Jeremia, wenn er über seine Berufung spricht. So konnte man es jetzt im Wiener Stephansdom wiederhören. Hier geht es nicht um Macht, Verdienst oder Auszeichnung, sondern wirklich nur um das Dienen überhaupt. Und wie sehr wünsche ich mir, dass dieser neue, alte Geist mehr in unsere Kirche um sich greifen würde. Dass es nicht die Karriereleitern sind, die für viele so attraktiv sind, sondern der Dienst der Menschen. Wir sollen nicht ein von allen Makeln befreite Vorzeigekirche sein. Wir sind eine Kirche, die ganz bei Menschen ist, mit ihnen Christ ist. Und ich möchte es allen zurufen, die wegen der Fehlerhaftigkeit der Kirche meinen, gehen zu müssen. Nichts habt ihr damit verändert, außer dass ihr euch aus dem Leben der Kirche selber herausgenommen habt. Mich erinnert dieses Wort der Verfügbarkeit an Frère Roger, das er uns in Tessé sagte und das mich als junger Mensch in meiner Berufungssuche so sehr stärkte. Ihr müsst nicht alles können, rief uns zu, aber macht das, was ihr könnt, mit ganzem Herzen. Bis heute darf ich dieser Einladung folgen. Und es erinnert an Maria Lichtmess, das wir jetzt gerade wieder feiern, das Fest der Darstellung des Herrn. Weihnachten ist nun wirklich endgültig zu Ende. Jetzt heißt es hinausgehen in den Jahresalltag. Aber wir gehen eben nicht mit leeren Händen, wir haben sein Licht dabei. Nehme die ganze Weihnachtshoffnung mit. Kerzenweihe und kunstvolle Wachsstöckel erinnern uns an sein Licht, das in der größten Dunkelheit zu uns kam und nie mehr von uns weichen wird, was auch immer auf uns zukommt. In der Landwirtschaft war Maria Lichtmess immer schon der Zeitpunkt für den jährlichen Stellenwechsel des einfachen Personals, der Mägde und der Knechte. Den Winter über konnten sie noch bei Kost und Logis auf dem Bauernhof verbringen. Jetzt naht das Frühjahr, jetzt heißt es Aufbruch, neue Arbeit an anderen Orten. Neuanfang irgendwo anders, wo man gebraucht wird und Neues dazulernt. Neustart mit viel Hoffnung und Optimismus und dabei auch unberechenbare Nöte und Erschwernisse mit einplanen. Das heißt verfügbar sein, mit ganzem Herzen, so wie es jetzt dieser neue Erzbischof in Wien sein möchte. Und es erinnert an den so beliebten Blasius-Segen am 3. Februar, eingerahmt sein vom Licht der beiden gekreuzten Kerzen, die nur eine Botschaft haben, nämlich umgeben sein von einer alles tragenden Liebe. Sollst du bewahrt sein vor allem, das dir schaden kann. Bewahrt vor Halskrankheit und allem Bösen, heißt es. Das ist jetzt der ultimativ letzte Geschmack der Weihnacht. Da kommt eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm zu mir, damit sie beide den Blasius-Segen gemeinsam empfangen. Ich spreche den Segensspruch auf die Fürbitte des heiligen Blasius: Bewahre euch beiden vor Halskrankheit und allem Bösen, der in der Liebe allmächtige Gott. Und ich segne sie mit einem Handkreuz in der Luft. Die Mama sagt laut und deutlich und lächelnd Amen. Und das Kind? Es bläst flugs die beiden Kerzen in meiner Hand aus. Und wir wussten, jawohl, die Feier ist jetzt zu Ende. Jetzt kann es wirklich losgehen. Ich wünsche uns eine gute Woche und einen guten Start in den Alltag. Euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund und des MKR.
Er ist offiziell zu Ende, der Reformprozess Synodaler Weg der katholischen Kirche. Am Wochenende fand die letzte Versammlung in Stuttgart statt. 6 Jahre haben Laien und Bischöfe gemeinsam um die Zukunft der Kirche gerungen. Von Beginn an war der als geistlicher Prozess angelegt. Ob ein Geist zu spüren war, dem ist mein Kollege Paul Hasel nachgegangen.
Es gab einen Moment, da stand der Synodale Weg auf der Kippe. Die Versammlung war in Schockstarre, als der Grundlagentext zur Sexualmoral durchfiel. Schwester Katharina Klüttmann aus Münster kann sich noch gut daran erinnern. Nicht nur wegen des Ergebnisses.
Und ich war so entsetzt und so wütend, dass ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Aber du musst jetzt auch nichts sagen, es gibt genug Leute, die etwas sagen. Und in diesem Moment, wo ich beschlossen habe, ich sage nichts, fiel ein Satz vom Himmel. Also ich bin echt nicht so charismatisch, mystisch veranlagt, aber der fiel vom Himmel. Ich habe einen Zettel genommen, ich habe den aufgeschrieben und in dem Moment, wo ich ihn aufschrieb, wusste ich, den musst du jetzt sagen.
Und das tat sie auch. Sie stellte den Bischöfen die Frage, ob sie noch an der Seite der Laien stehen und ging damit viral. Die Franziskanerin hat noch nie eine Versammlung erlebt, in der sie den Heiligen Geist so sehr gespürt hat. Der 33-jährigen synodalen Viola Kohlberger ging es ähnlich.
Zwischendurch hatte ich das Gefühl, wir sind auf einem gemeinsamen Weg, tatsächlich. Und wir hören einander zu und so. Und da ist eine Bereitschaft da von allen, aufeinander zuzugehen und bestimmte Themen zu bearbeiten. Und ich glaube, da war die Heilige Geistkraft ganz deutlich spürbar.
Ob Wortbeitrag, Seitengespräche oder das Verschriftlichen eines Textes. Für den Pastoralreferenten und synodalen Konstantin Bischof ist all das geistlich, also der Heilige Geist, spürbar.
Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir als Geschöpfe, die wir sind, denkende, Beziehungen lebende Menschen sind und dass das Beziehungen leben, positiv wie negativ, das miteinander sprechen, mit gemeinsamer Meinung und anderer Meinung, dass das alles richtig geistlich ist. Aber es ist es auch nur dann, wenn wir uns dessen bewusst machen.
Und genau das ist die Aufgabe der geistlichen Begleitung. Die Theologin Maria Boxberg war eine von zwei geistlichen Begleitern beim synodalen Weg. Sie empfand ihre Aufgabe nicht als steuernd, sondern als wahrnehmend.
Welche Stimmung ist da bei den Menschen, bei den Einzelnen, die sich zu Wort melden, um etwas auszusprechen, was vielleicht andere spüren und im Moment nicht sagen möchten oder sich nicht zu sagen trauen oder vielleicht auch noch gar nicht im Wort haben.
Das geistliche Rahmenprogramm mit Impulsen, Gottesdiensten und Momenten der Stille war eine Möglichkeit, sich die spirituelle Dimension des Prozesses bewusst zu machen. Und das hat den synodalen Weg zu viel mehr als einer parlamentarischen Versammlung gemacht. Paul Hasel für das MKR.
Wir sind mittendrin in der fünften Jahreszeit. Die Stadt ist bunt geschmückt. Jedes Wochenende gibt es Sitzungen. Und ganz klar, die Fastnacht, die braucht sie, die Narren. Sie gehören dazu wie der Dom zu Köln und das Amen in der Kirche. Aber woher kommt der Narr? Einer, der sich da auskennt, ist Peter Krawitz. Er ist Vizechef beim Bund Deutscher Karneval und er hat dazu ein Buch geschrieben. Spiritualität der Narren. Welche Rolle hat denn jetzt aber nun der Narr heute noch in der Fastnacht?
Bei uns also ist es ganz klar, der Narr, derjenige, der sich das Rügerecht, das auch aus dem Mittelalter stammt, zu eigen macht und eben kritisiert. Und der Narr hat die Aufgabe, der Gesellschaft, aber auch der Obrigkeit, den Spiegel vorzuhalten und Kritik zu üben und sich lustig zu machen.
Die Fastnacht, die braucht also die Narren, aber so im Alltag ist das ja eher eine Beleidigung, wenn ich zum Beispiel sag, du Narr, du. Auch in der Bibel kommt der Narr nicht gut weg, aber woran liegt das eigentlich?
Das Ganze geht zurück auf den Beginn des Psalms 52, wo es heißt, Dixit incipiens Deus non est. Was heißt, der Dumme, der Narr sagt, Gott gibt es nicht. Das heißt also, der Narr ist derjenige, der nicht an Gott glaubt, der nicht die Gebote hält, der außerhalb der Norm steht.
Ja, und wann hat sich das gewandelt? Und auch, dass der Narr in der Fastnacht so positiv gesehen wird?
Ich würde sagen, dieses Verständnis vom Narren geht sicherlich auf Erasmus von Rotterdam zurück, der 1515 das Lob der Torheit geschrieben hat und worin ein Kernsatz etwa lautet, dass der Narr die Wahrheit sagt und wenn der Narr sie sagt, dann tut er das ungestraft. Man belohnt ihn sogar dafür, man achtet ihn dafür.
Und damit sorgt der Narr für gute Laune und viele Lacher bei der Fastnacht, auch jetzt wieder in den dollen Tagen. Und wenn Sie es nochmal genau nachlesen wollen, das Buch von Peter Krawitz, das heißt Spiritualität der Narren und ist im Echter Verlag erschienen. Und Sie können es sich ganz einfach unter michaelsbund.de bestellen. Egal, ob in der Tram, der Arbeit oder beim Weggehen, überall wird gerade geschnieft und gehustet. Gegen so ein Kratzen im Hals gibt's natürlich einiges an Hausmitteln oder in der Apotheke, aber auch in der Kirche. Heute nach dem Gottesdienst. Gefeiert wird nämlich der heilige Blasius und Pfarrer Stefan Maria Huppertz aus dem Pfarrverband München West, der erzählt, was der eigentlich nochmal mit Halsschmerzen zu tun hat.
Da gibt es die schöne Legende, dass mit Blasius zusammen ein junger Mann im Gefängnis war, der eine Fischgräte verschluckt hat. Und auf das Gebet des heiligen Blasius hin habe sich diese Fischgräte gelöst. Der junge Mann hat überlebt und daher wird Blasius mit dem Hals und allem, was damit zusammenhängt, in Verbindung gebracht.
Immer rund um den Gedenktag gibt es dann in den Kirchen einen Segen. Der Pfarrer, der hält dann zwei brennende Kerzen kreuzförmig vor dem Hals der Gläubigen und sagt dann ein paar Worte. Wunderheilung, die ist aber leider ausgeschlossen.
Natürlich schützt das auch nicht vor einer Erkältung. Aber es heißt, wenn Gott auf mich schaut, dann schaue ich doch bitte auch nochmal selber auf mich. Also das hat doch mal was zu tun mit Verantwortung, mit Wachsein, mit Wachsamsein und das ist, glaube ich, das, was jeder Segen kann, dass Gutes zugesprochen wird, nämlich, dass Gott mitgeht.
Also, vielleicht einfach mal ausprobieren, Schaden tut es ja nicht. Zum Beispiel heute Abend im Münchner Liebfrauendom nach dem Gottesdienst um 18 Uhr. Sie hören Ihr MKR, das Kirchenradio, das Sie vielleicht schon bald in den sonnigen Süden mitnimmt. Denn auch in diesem Jahr laden wir Sie samt Begleitung wieder zu einer richtig coolen Pilgerreise ein. Wie, wo, was und überhaupt, das weiß meine Kollegin Linda Burkhardt, die jetzt bei mir ist im Studio. Servus Linda, schön, dass du vorbeischaust und erzähl jetzt mal, wir verlosen dieses Jahr wieder eine Pilgerreise. Wohin geht's denn?
Hallo Katharina. Ja, wie du schon gesagt hast, wir nehmen eine oder einen von unseren Hörerinnen und Hörern samt Begleitung mit auf Pilgerreise und das nach Malta.
Ja, das klingt ja super. Malta, das habe ich mir auch schon öfter mal überlegt. Aber sag mal, was macht Malta denn eigentlich so zum Pilgerziel? Also war Paulus auf der Insel denn so dermaßen präsent?
Allerdings, Irmgard Jehle, die Geschäftsführerin vom Bayerischen Pilgerbüro, hat mir da vor kurzem so einiges über die Insel und den Apostel Paulus verraten.
Als Pilger steht natürlich vor allem für uns im Mittelpunkt Paulus und seine Geschichte. Paulus, der dort überwintert hat, missioniert hat und das ganze Christentum dort in Malta ist paulinisch geprägt. Nicht nur die Pauluskathedrale, sondern es gibt viele Orte, die mit Paulus direkt in Verbindung stehen, wo er gewohnt hat. Dann die Pauluskatakomben, wo die ersten Christen begraben sind. Seine Lehre und Paulus selber ist dort einfach präsent.
Also du siehst, an Paulus ist auf Malta wirklich kein Vorbeikommen.
Das klingt toll und ja, wenn ich nicht hier arbeiten würde, dann würde ich natürlich auch sofort mitmachen. Was müsste ich denn dafür tun?
Das geht wirklich ganz einfach. Alle, die mit Begleitung gratis auf Pilgerreise nach Malta fliegen wollen, die können uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder auf unsere Mailbox sprechen. Beides geht ganz einfach und zwar unter der Telefonnummer 089-2322-5555. Ich wiederhole nochmal, 089 für München und dann die 23-22-55-55. Und da landen Sie dann in unserem virtuellen Lostopf. Ja, und mit ein bisschen Glück geht es dann samt Begleitung quasi all-inclusive auf Pilgerreise nach Malta mit dem Bayerischen Pilgerbüro.
Richtig tolle Aktion und ich würde sagen, ich drücke Ihnen allen die Daumen, dass wir Sie Mitte März ziehen und wir Sie dann samt Begleitung auf Pilgerreise nach Malta auf die Spuren des Apostels Paulus schicken. Mitmachen geht ganz einfach, also einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht oder eine Nachricht auf unserem AB hinterlassen und mit ein bisschen Glück gewinnen. Nochmal die Nummer, an die Sie Ihre Sprachnachricht schicken oder auf den AB sprechen können. 089 für München, 23, 22 und 4 mal die 5. Ich wiederhole nochmal, 089 für München, 23, 22 und 4 mal die 5. Wir sagen herzlichen Dank an das Bayerische Pilgerbüro und drücken ganz fest die Daumen. Also nicht warten, mitmachen. Dunkle Tage, wenig Licht, der Alltag, der zieht sich. Der Winter, der ist für viele Menschen eine Herausforderung. Die neue Ausgabe des Magazins Innehalten, die nimmt genau das in den Blick. Warum uns diese Jahreszeit oft aufs Gemüt schlägt und was ganz praktisch dabei hilft, wieder Kraft zu schöpfen, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Joachim Burkhardt aus der Innehalten-Redaktion. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne.
Joachim, ihr sprecht über den sogenannten Winterblues. Ihr macht aber auch deutlich, das ist nichts Krankhaftes, sondern erstmal eine ganz normale Reaktion.
Ganz genau. Jetzt Anfang Februar ist ja eigentlich eine merkwürdige Zeit. Einerseits sind die Tage schon deutlich länger geworden, ungefähr eine Stunde. Andererseits, der Frühling ist noch so weit weg. Und das ist für manche eben nicht ganz einfach. Ja, es ist immer noch kalt, dunkel und es nimmt einfach kein Ende. Und während die einen vielleicht sich mit Fasching ablenken und schon in Feierlaune sind, da schlägt es den anderen einfach aufs Gemüt und die hängen jeden Tag zu Hause rum und wissen nicht so recht, was sie machen sollen. Sie fühlen sich kraftlos und es ist irgendwie alles ganz schlimm. Und das ist eben ein ganz typisches Winterphänomen und wir zeigen, wie man da Abhilfe schaffen kann. Da gibt es nämlich ein paar kleine Tricks und die sind hochspannend, zum Beispiel mit Licht oder auch, indem man sich mit einem gut gelaunten Menschen verabredet. Klingt kurios, aber hilft viel. Ja, und so manches mehr und dieser Sache sind wir in unserer neuen Ausgabe nachgegangen.
Licht und sich mit gut gelaunten Menschen treffen, das hilft schon mal gegen Winterblues. Mehr Tipps natürlich im Magazin, du hast es gerade gesagt. Innehalten fragt aber nicht nur, was tut mir gut, sondern auch, wo wird Hilfe ganz konkret gebraucht und was können wir dazu beitragen. Ihr berichtet deshalb zum Beispiel auch über den Bau einer Gemeindeklinik in Tansania. Sag mal, was unterscheidet denn dieses Projekt so von klassischer Entwicklungshilfe?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben nämlich einen direkten Bezug hier von München aus und haben uns mit der Gründerin einer Münchner Hilfsorganisation getroffen, die also höchst selbst hier mit Hand anlegt und dafür sorgt, dass den Menschen in Tansania geholfen wird. Eine ganz interessante Sache, da geht es um einen ländlichen Raum, wo die Menschen ohne jegliche medizinische Versorgung leben. Und das hat schwerwiegende Folgen. Also wenn jemand krank wird oder wenn ein Kind geboren wird, dann macht sich das sehr schnell bemerkbar, wenn kein professioneller Arzt zugegen ist, wenn es keine Medikamente, keine medizinischen Geräte gibt. Und hier möchte nun eben der christliche Entwicklungsdienst, so heißt diese Organisation aus München, Abhilfe schaffen. Und da sind natürlich bürokratische Hürden mit im Spiel, da gibt es Finanzierungsprobleme und wir erzählen diese Geschichte in unserer neuen Ausgabe.
Mhm. Ganz spannende Geschichte, kann ich nur empfehlen. Danke Joachim für den Einblick in das neue Heft. Zwei Themen, die auf den ersten Blick erstmal wenig miteinander zu tun haben, zeigen in der neuen Ausgabe von Innehalten aber, worum es letztlich geht. Aufmerksam bleiben für das eigene Leben und für die Situation anderer. Das Magazin Innehalten erhalten Sie in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising. Sie können es sich ganz bequem nach Hause liefern lassen oder es digital in unserer Michaelsbund-App lesen. Viel Spaß dabei! Seit dem Oktober vergangenen Jahres schweigen die Waffen im Gazastreifen. Jedenfalls meistens, denn es herrscht offiziell eine Waffenruhe. Nach 2 Jahren Krieg, der ausgelöst wurde durch den Überfall der Hamas auf Israel. Noch immer ist es allerdings schwierig, über die Lage dort zu berichten, denn Journalisten, die dürfen nicht einreisen. In der aktuellen Folge der Reisewarnung geht es genau um diese Region. Meine Kollegin Brigitte Strauß, die moderiert diesen Podcast. Brigitte, sag mal, warum könnt ihr denn trotzdem über diese Lage dort berichten?
Das liegt daran, dass Missio in vielen Ländern der Welt Projektpartner hat. Das sind in der Regel katholische Pfarreien, Einrichtungen oder Ordensniederlassungen. Also Leute, die dort immer wohnen. Im Fall von Gaza ist das etwas anders. Da sitzen die Projektpartner an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten, und zwar auf ägyptischer Seite. Aber man ist ja gut vernetzt, und so konnte Missio-Redakteurin Christina Balbach eine Recherche quasi vom Schreibtisch aus starten. Sie hat inzwischen nämlich viele ziemlich interessante Nummern in ihrem Handy gespeichert.
Ja, und mit wem hat sie denn dann dort gesprochen?
Ja, unter anderem mit Kardinal Pier Battista Pizzaballa, das ist der lateinische Patriarch von Jerusalem, und mit dem hat sie telefoniert.
Er saß gerade im Vorraum von dem Kindergarten in Jerusalem, weil irgendwas mit seinem Büro war, und er war gerade unterwegs und hat sich dann dazu geschaltet und hat eben auch nochmal berichtet, weil er in diesen Kriegszeiten jetzt mehrfach in Gaza war. Das war kurz vor Weihnachten. Er hat dann auch gesagt, er fährt Weihnachten auf jeden Fall wieder hin. Hat er dann auch gemacht. Und Gabriel Romanelli hat Schokolade verteilt, habe ich mir sagen lassen. Woher die kam, weiß ich nicht. Es muss wohl ein besseres Weihnachten gewesen sein als im letzten Jahr. Ja.
Was ja nicht allzu schwierig ist, wenn die Waffen zumindest meistens schweigen.
Ja, allerdings. Wie war denn jetzt der andere Name, den ich da gerade gehört habe? Wen hat sie da genannt und wer hat da die Schokolade verteilt?
Gabriel Romanelli war der Name. Das ist der Pfarrer der einzigen katholischen Gemeinde in Gaza. Holy Family heißt diese Pfarrei. Zu der gehören geschätzt noch etwa 500 Christen. Und dass er Schokolade verteilen will, hatte er schon vor Weihnachten gesagt, einfach als Weihnachtsgeschenk, das allen gut tut nach den schweren Jahren.
Und mit ihm hat dann Christina Balbach auch selbst gesprochen?
Nein, obwohl sie seine Handynummer tatsächlich hat. Aber er hat irgendwann während des Konflikts aufgehört, Interviews zu geben, weil es einfach zu viel wurde und er sich um die Menschen in seiner Gemeinde und seiner Nachbarschaft kümmern wollte. Auch auf diese Gemeinde sind ja Bomben gefallen. Auch hier sind Menschen gestorben. Aber Christina Balbach sagt, die Kirche sei ein vergleichsweise sicherer Ort gewesen.
Ganz viele haben da Zuflucht gefunden und vor allen Dingen natürlich auch Muslime. Also die ganze muslimische Nachbarschaft hat dort Beistand gefunden. Es gab immer wieder auch humanitäre Hilfe. Über diesen kurzen Draht zur katholischen Kirche kamen doch auch mal Lebensmittel und Medikamente. Und davon haben alle dort profitiert.
Und diese Pfarrei war wohl nicht das erklärte Ziel von Bomben, auch wenn einige auch eben dort gefallen sind. Die Kirche also steht noch, einige Gebäude, die zu der Gemeinde gehören, aber nicht mehr.
Und das hat die Missio-Kollegin dann alles herausgefunden, als sie mit dem Kardinal gesprochen hat?
Nein, nicht nur. Eine andere Quelle waren tatsächlich die sozialen Medien, denn der Pfarrer, der aufgehört hat, Interviews zu geben, der hat ein Social-Media-Team zusammengestellt, und wer ihm gefolgt ist, der konnte tagesaktuell sehen, wie die Lage war. Ein Video auf YouTube, das nach dem Beginn des Waffenstillstands veröffentlicht wurde, hat Christina dabei besonders erschüttert.
Da wird ein ganz regulärer Gottesdienst gefeiert und auf einmal knallt es, es scheint nicht weit weg zu sein. Und die ganzen Fensterläden fliegen nach innen. Und für mich war das eindrücklich zu sehen, wie dieser Gottesdienst weitergeht, wie die Leute sitzen bleiben. Aber man sieht einfach, nach 2 Jahren in Gaza-Stadt ist dieser Alltag für die Menschen anders.
Also du und ich, wir hätten uns wahrscheinlich auf den Boden geschmissen und vor Angst gezittert.
Ja, wahrscheinlich. Du hast am Anfang gesagt, Missio hat aber auch Projektpartner in der Region. Wer sind die denn?
Ja, genau. Die helfen den Menschen, die nach Ägypten fliehen konnten. Mit denen hat sie auch telefoniert, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und die wird in der nächsten Folge der Reisewarnung erzählt. Erstmal geht's in der aktuellen Folge um die Christen in Gaza und um ihre Nachbarn.
Zu hören ist das alles in der aktuellen Folge der Reisewarnung, überall da, wo Sie Ihren Podcast hören. Der erste Monat des Jahres ist zwar schon durch, wenn Sie aber doch noch einen Vorsatz suchen, wir hätten da vielleicht was. Machen Sie mal eine Pause. Klingt einfach, ist es aber in unserer durchgetakteten Welt oft nicht. Wir haben mal Engelbert Dirnberger nach ein paar Tipps gefragt, denn er ist nicht nur erfahrener Seelsorger, sondern auch ausgebildeter Coach und Supervisor. Und er sagt, es kann eigentlich nicht sein, dass jemand keine Zeit für Pausen hat.
Zeit haben tun wir ja sowieso nicht. Also wenn, dann nehmen wir uns Zeit für Dinge, die uns wichtig sind. Und selbst jemand, der sagt, die Arbeit ist mir besonders wichtig, der wird früher oder später auch auf das Thema Pausen kommen, weil die helfen uns ja, dass wir effektiv sind, dass wir kreativ sind, alles, was letztendlich auch der Arbeit dient, wenn das der besondere Wert für ihn wäre.
Und Pfarrer Dürnberger setzt noch eins obendrauf. Wer keine Pausen macht, handelt eigentlich gegen die Natur.
Also wenn man in die Natur schaut, dann findet man dort sehr eindrücklich den Zyklus des Lebens. Es geht im Frühling los, da sammeln Pflanzen die Kraft und treiben aus. Das geht dann weiter in den Sommer, wo die Pflanzen blühen, ihre ganze Pracht zeigen. Es geht über in den Herbst, wo das Thema Ernte und Reife da ist. Und dann kommt der Winter. Und der Winter ist die Brache, die Ruhezeit, damit im Frühling wieder genug Energie ist, um neu auszutreiben, um neu zu wachsen.
Dieser Zyklus des Lebendigen findet sich überall, auch beim Menschen. Auch er braucht Unterbrechungen, um gut zu sein in dem, was er tut. Dabei ist aber wichtig, sagt der Coach, dass jeder für sich auch wahrnimmt, wenn er Pausen braucht und was speziell ihm in diesen Pausen gut tut.
Denn für den einen ist eine anstrengende Bergtour eine gute und erholsame Pause vom Alltag. Und für den anderen ist es vielleicht der Nachmittag auf der Couch mit Lieblingsmusik, ja, oder einem schönen Buch. Ich glaube, man muss oder man sollte einfach darauf schauen, was ist die Wirkung? Tut's mir gut? Bin ich danach tatsächlich erholt? Sind Batterien wieder aufgeladen oder nicht? Und wenn nicht, dann anders machen.
Kein richtig oder falsch, also bei der Pausenbeschäftigung. Helfen und entspannen soll es. Und eine Pause, eine Erholung muss nicht immer eine nachmittagsfüllende Veranstaltung sein. Es gibt viele kleine Möglichkeiten im Laufe eines Tages, sich zu entspannen, zu sich zu kommen.
Ich erlebe als einen der großen Pausenfresser und Pausenvernichter unser Handy und unser Smartphone. Wenn ich mit der U-Bahn fahre, dann gibt es kaum einen Menschen, der nicht auf sein Handy schaut oder mit seinem Smartphone beschäftigt ist. Solche Fahrzeiten oder Wartezeiten sind eigentlich die natürlichen Pausen, die wir so haben könnten im Leben. Und ich habe für mich mir jetzt zumindest den Vorsatz genommen, dass ich das Handy möglichst oft stumm in der Tasche behalte, es weder auf den Tisch lege, noch bei solchen U-Bahnfahrten, Trambahnfahrten, wie auch immer in die Hand nehme, sondern einfach mal schau, was ist denn so da, was wird, was geht, was ist.
Und natürlich ist für den Seelsorger eine der Möglichkeiten, sich selbst aus dem Getriebe des Alltags herauszunehmen, die eigene Spiritualität, der Glaube. Er hat seinen Platz im täglichen Leben und gehört für viele Menschen dazu.
Die heilige Teresa von Avila hat angeblich mal gesagt, Gott ist auch zwischen den Kochtöpfen. Also das heißt ja nichts anderes, als dass wir Gott nicht außerhalb unseres Alltags denken müssen oder sollten, sondern dass wir ihn im Alltag mit uns in jeder Sekunde, bei jedem Atemzug unseres Lebens mitdenken müssen. Und in der Gegenwart Gottes leben ist ja letztlich auch das Ziel der spirituellen Wege, ist ja Spiritualität schlechthin, in der Energie und Kraft Gottes zu leben und nicht am Sonntag für eine Stunde in die Kirche zu gehen und zu glauben, das ist jetzt Spiritualität oder Religion.
Diese Beziehung will gepflegt sein, ist Pfarrer Dürnberger überzeugt. Wie das passiert, muss jeder und jede selbst herausfinden. Das können Gebete sein, das Stillwerden, aber auch das Konzert in einer Kirche. Jedem tut auch hier etwas anderes gut. Willi Witte für das MKR.
Alle 7 Jahre führen in den Gemeinden des Erzbistums München und Freising die Schäffler wieder ihren traditionellen Tanz auf. In schwarzen Bundhosen und roten Jacken. Gegründet worden ist dieser Brauch in München und hier haben die Tänzer heuer auch wieder das älteste Pflege- und Seniorenheim der Stadt besucht, das Vincentinum, mit ihrer traditionellen Tanzmelodie und jeder Menge guter Laune.
In gemessenem Schleifschritt tanzen die Schäffler im Hof des Vincentinums ihre traditionellen Figuren. Einer der jüngsten, Johannes Lindl, zum Ursprung des alten Brauchs.
1517 gab es in München eine Pest und da haben sich ein paar Burschen gedacht, ja, sie gehen mal wieder auf die Straße und muntern die Leute ein bisschen auf. Und das waren eben Fassmacher, die Schäffler nennt man sie in Bayern. Und haben dann ihren Tanz aufgeführt, um quasi wieder Freude in die Gesellschaft zu bringen.
Die Leute trauten sich wieder auf die Straße und die Schäffler gelobten, ihren Tanz mit den buchsbaumbegrünten Fassreifen alle 7 Jahre wieder aufzuführen, wenn die Pest die Landeshauptstadt verschonte. Im Lauf der Zeit kamen immer mehr Tanzfiguren dazu, zum Beispiel die Schlange.
Mit der Figur, mit der wir anfangen, das ist die Schlange. Und der Legende nach hat eben der Lindwurm die Krankheit, die Pest unter die Leute gebracht und schlängelt sich durch die Gesellschaft eben diese Krankheit.
Johannes Lindl ist 22 und ist seit 6 Jahren Mitglied bei den Schäfflern. Neben den Tänzern gibt es noch die Kasperl, die den Zuschauern eine schwarze Nase malen. Das soll Glück bringen. Oder die Reifenschwinger. Sie schwingen ihre Holzreifen mit einem Schnapsglas in der Mitte, ohne etwas zu verschütten. Manche der Schäffler-Termine gehören schon zur Tradition, wie der im Vincentinum. Und mit ihrem Auftritt erfreuen sie nicht nur die Senioren im Heim, erläutert der Hausleiter Karl Wagner.
Das ist letztendlich ein Projekt, Jung trifft Alt. Unser Träger, der hat jetzt nicht nur das Seniorenheim, sondern wir haben noch 4 Kindergärten und eine Schule. Und da kam einfach so die Idee irgendwann mal auf, wieso holen wir uns nicht die jungen Menschen und die alten Menschen? Oft ist es ja so, dass gerade in den Großstädten der junge Mensch gar nicht weiß, was der alte Mensch so macht. Deswegen treffen wir uns zu Ostern, zu Weihnachten, besuchen Theater oder Museen sogar. Oder eben jetzt hier diese traditionelle Geschichte mit dem Schäfflertanz, das ist auch was Schönes. Da kommt Jung und Alt zusammen und das ist eine schöne Sache.
Finden auch die Kinder und kennen sich mit den Schäfflern teilweise bestens aus, wie die kleine Hedi.
Früher gab es eine Pest und dann haben sich ein paar Leute in den Häusern versteckt, weil die auch nicht diese Pest wollten. Und dann haben die Schäffler die wieder rausgelockt.
Aus dem Haus gelockt haben die Schäffler auch die Senioren des Vincentinums, trotz des winterlichen Wetters.
Es war sehr schön.
Ich bewundere die Männer, die sowas machen. Das ist bestimmt nicht einfach, nicht? Also die schweren Girlanden und dann noch das Tanzen dabei.
Ich bin auch begeistert, wollte immer rausgehen und mittanzen.
Es war wunderbar. Ich habe mich richtig gefreut, dass ich heute das nochmal sehen darf. Denn in 7 Jahren, da schaue ich von oben zu.
Wie die Witte für das MKR.
Mit der großen Eröffnungsfeier beginnen heute in Mailand offiziell die Olympischen Winterspiele. Und mittendrin ist Elisabeth Keilmann. Sie ist aber keine Athletin, sondern Seelsorgerin. Ausgesendet von der Deutschen Bischofskonferenz, gemeinsam mit ihrem evangelischen Kollegen.
Wir sind vor Ort, um für das deutsche Team da zu sein. Wir sind rund um die Uhr ansprechbar, haben Zeit zum Zuhören und für vertrauensvolle Gespräche. Aber wir schaffen auch mal die Gelegenheit, um zur Ruhe zu kommen und Kraft für die nächsten Tage zu finden.
Vor Olympia stehen Jahre der Vorbereitung. Die Athletinnen und Athleten, die tun alles für die Teilnahme und für eine Platzierung. Genau deshalb ist der Einsatz der Seelsorger auch so wichtig.
Seelsorge heißt für uns mitgehen, ermutigen, mit aushalten und daran erinnern, dass der Wert eines Menschen nicht an einer Platzierung hängt. Mir ist es wichtig, für die Menschen da zu sein, Mut zu sprechen, um zu trösten und letztlich aufzuzeigen, du bist einzigartig und wertvoll, auch wenn du keine Medaille gewonnen hast.
Und die Gespräche, die führen Elisabeth Keilmann und ihr Kollege Thomas Weber mit allen Sportlern, die zu ihnen kommen. Ganz egal, welche Konfession die auch haben. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht und sind auch auf Kriegsfuß mit ihm. Es geht um den Wohnungsmarkt in München. Viele Menschen, die sind oft jahrelang verzweifelt auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. In Mittenheim in Oberschleißheim entsteht gerade etwas Neues. Der katholische Männerfürsorgeverein, der baut dort ein Wohnquartier mit einer ganz besonderen Vision. 420 Wohnungen für alle. Vom Sozialwohnungsbau bis zur Eigentumswohnung. Die Bewerbungsphase und der Verkauf, die laufen aktuell. Mein Kollege Henrik Evers, der hat sich vom KMFV-Geschäftsführer Michael Auer erklären lassen, warum sie bewusst auf maximale Rendite verzichten.
Das Projekt hat Geschichte. Wo einst Franziskaner lebten, baut heute der KMFV Wohnraum für Menschen mit unterschiedlichsten Einkommen. Ein Quartier der Vielfalt mitten in der Wohnungskrise.
Ja, wir bauen tatsächlich auf einer Fläche von circa 8 Hektar 420 Wohnungen, die hier entstehen. Eine große Kindertagesstätte mit 8 Gruppen, also 4 Kindergruppen, also Krippengruppen und 4 Kindergartengruppen. Und was das Besondere natürlich an dem Projekt ausmacht, ist, dass von diesen 420 Wohnungen 50% sogenannt mietpreisreduziert sind.
50% der Wohnungen zu reduzierten Preisen, Das ist ein durchdachtes Konzept. Denn wer soll in München eigentlich noch wohnen können? Alleinerziehende, Erzieherinnen, Pfleger, Menschen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Aber wäre es für den KMFV nicht reizvoll gewesen, das große Grundstück einfach zu verkaufen?
Das hätten wir machen können, aber dafür steht der katholische Männerfürsorgeverein nicht. Also da hätten wir allen unseren Werten und alles, für das wir seit 1950 da sind, hätten wir da verraten in gewisser Weise. Und das ist uns ja wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit ein Zeichen setzen, dass es anders geht.
Mit Quartiersmanagement, nachhaltiger Energieversorgung und sozialer Durchmischung entsteht mehr als nur Wohnraum. Es ist der Versuch, Solidarität zu bauen, Stein für Stein.
Das Projekt Mittenheim, ein Modell, das Schule machen könnte in Zeiten, wo bezahlbares Wohnen zur sozialen Frage wird. Mehr dazu in Total Sozial, überall da, wo es Podcasts gibt. Schon seit 30 Jahren hilft die Tropenmedizinerin Susanne Pechel mit ihrem christlichen Entwicklungsdienst Menschen in Entwicklungsländern. Gerade braucht sie Unterstützung für ihr jüngstes Projekt. Eine Klinik im Norden von Tansania.
Lucky Tattoo heißt der kleine Ort in der Nähe von Arusha, der lebendigen Großstadt, die viele Touristen kennen, weil dort die Safaris in die großen Nationalparks starten. Hier ist die medizinische Versorgung recht gut, aber weiter draußen auf dem Land sieht es ganz anders aus, erklärt Susanne Pechel.
Viele Frauen, die jetzt da die Kinder bekommen, können das nur zu Hause ohne medizinische Hilfe. Viele sterben auch dabei. Die Kinder- und Müttersterblichkeit ist sehr hoch in der Region. Es gibt viele Infektionskrankheiten, wo auch keine Hilfe ist. Manchmal scheitert es an einfachen Dingen wie Desinfektionsmittel, Wundmaterial.
Mit schlimmen Folgen für die Kranken.
Wer von selber gesund wird, ist gut. Wer es nicht von selber schafft, der stirbt.
Deshalb baut der christliche Entwicklungsdienst in der Missionsstation Lucky Tattoo jetzt eine kleine Klinik. Wobei gebaut wird von einheimischen Handwerkern und auch das Personal für die Klinik steht schon bereit. Denn der CED hilft schon lange in der Region.
Es ist so, dass wir immer mit einheimischen Kräften vor Ort arbeiten und versuchen, dass sie ihre eigenen Infrastrukturen aufbauen können. Und jetzt arbeiten wir mit den Generationen zusammen, mit denen wir da, die wir damals eine Schulausbildung ermöglicht haben und die dann auch Lucky Tattoo betreuen, jetzt von Anfang an bei den Bauarbeiten und später dann auch bei der Betreuung der Kranken.
Echte Hilfe zur Selbsthilfe also. Mit dem Bau der Klinik wurde schon begonnen.
Und wir hoffen, dass wir weiter bauen können und so Gott will, dann auch dieses Jahr fertig werden. Das ist das, was wir uns wünschen und das ist das Ziel, was wir anvisieren.
Allerdings fehlt dazu noch ein bisschen Geld.
Es ist so, dass wir um die 150.000 Euro brauchen für die Bauarbeiten. 50.000 haben wir schon zusammengesammelt, 100.000 ungefähr fehlen uns noch. Dann sind die Bauarbeiten fertig und auch die Klinik erstmal ausgestattet. Und das wäre dann so, dass wir dann starten könnten.
Und deshalb bittet Susanne Pechel dringend um Spenden. Ganz einfach über die Homepage des CEDs. Brigitte Strauß für MKR, das Kirchenradio.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.